Es ist ein scheinbar ganz normaler Novemberabend in Roggenburg im äußersten Westen Bayerns. Der knapp 3000 Seelen zählende Ort ist bereits in Dunkelheit getaucht. Noch ahnt niemand etwas davon, dass bald ein Cyberangriff die Gemeinde lahmlegen wird. Im Rathaus sitzt der Bürgermeister von Roggenburg mit seinen Gemeinderäten. An Computern kontrollieren sie, ob mit den Einnahmen und Ausgaben alles seine Richtigkeit hat.
Ja, wir waren tatsächlich hier mit den Gemeinderäten, die den Rechnungsprüfungsausschuss bilden. Und plötzlich waren die Bildschirme schwarz.
Zuerst dachte sich der Bürgermeister Matthias Stölzle nichts dabei. Ein Ausfall der elektronischen Datenverarbeitung, die der Ort mit 11 weiteren Gemeinden in einem sogenannten Zweckverband betreibt, das komme schon einmal vor. Doch als ihn der Chef der IT anruft, weil dieser einen Alarm auf sein Handy bekommen hat, wird dem Bürgermeister klar, diesmal ist es anders.
Es hat sich herausgestellt, dass das keine technische Störung war, sondern dass zu diesem Zeitpunkt die Server des Zweckverbandes verschlüsselt worden sind durch einen Hackerangriff.
Aber Moment, ein Cyberangriff, eine Attacke internationaler Hacker in der beschaulichen bayerischen Idylle. Hatte die Gemeinde das Technikthema nicht extra an die Profis im Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung ausgelagert?
Und ganz ehrlich, wir haben mit so einem Angriff zu keinem Zeitpunkt gerechnet, weil der Zweckverband nicht direkt in Außenwirkung tritt, sondern der Zweckverband ist in einem sehr komplexen Behördensystem des Landkreises eingebunden. Und wir haben uns sehr, sehr sicher gefühlt hinter zig Firewalls und in einer sehr komplexen Schutzinfrastruktur, die uns umgibt.
Zu klein, zu unscheinbar, allem Anschein nach alles in bester behördlicher Ordnung. Dies sind Experten und Expertinnen zufolge Voraussetzungen, bei denen sich ein Landkreis, eine Gemeinde, ein kommunales Unternehmen schnell in falscher Sicherheit vor einem Cyberangriff wiegt.
Weil die Angreifer und Angreiferinnen, die gucken nicht zuerst, ist es eine große oder kleine Kommune oder was können wir da holen? Die schauen zuerst, wer ist überhaupt angreifbar?
Sagt die auf IT-Themen spezialisierte Journalistin Eva Wolfangel. Sie hat das Buch »Ein falscher Klick – Hackern auf der Spur« verfasst.
Die schauen einfach automatisiert die bekannten Schwachstellen durch. Also die können quasi das Internet scannen auf eine gewisse Art und Weise und können so automatisiert rausfinden, welche Server, welche Maschinen sind noch angreifbar mit dieser oder jener Sicherheitslücke. Das heißt, sie greifen dann eher die größeren an. Aber es gibt natürlich auch viele, die einfach sagen, und wenn es nur ein paar, weiß nicht, 1000 Euro sind, es lohnt sich für uns auf jeden Fall und die Daten kann man am Ende immer verkaufen.
Im Fall von Roggenburg forderten die Cyberkriminellen die Gemeinde dazu auf, über eine Lösegeldzahlung zu verhandeln und dazu ein entsprechendes Programm aus dem Darknet herunterzuladen. Sicherheitsforschenden wie Behörden zufolge steigt die Zahl solcher Angriffsversuche kontinuierlich. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI zufolge sind im Schnitt jeden Monat 2 Gemeinden, Städte oder kommunale Unternehmen von solchen Hackerangriffen betroffen. Allein das Bayerische Landesamt LSI unterstützte im Jahr 2023 rund 250 Kommunen bei sicherheitsrelevanten Vorfällen. Doch wie gehen die Hacker dabei vor? Und wie lässt sich ihnen Einhalt gebieten? Zu Beginn des World Wide Web waren die Cyberkriminellen nicht wählerisch, verschlüsselten auch die Festplatten von Privatleuten, um diese zu erpressen, sagt Manuel Artuk. Der Informatiker ist Experte für Informationssicherheit sowie den Schutz kritischer Infrastruktur. Doch die Opfer seien oft überfordert gewesen, mit der Währung Bitcoin und damit die geforderten Summen online zu überweisen. Der Organisationsaufwand dieser sogenannten Ransomware-Erpresser war im Verhältnis zum Ergebnis von ein paar hundert Dollar Einnahmen zu hoch. Daher konzentrierten sich die kriminellen Hacker auf das sogenannte Big Game Hunting, nahmen große, lukrative Unternehmen oder hochkarätige Ziele ins Visier. Dies wiederum rief internationale Strafverfolgungsbehörden und die Politik auf den Plan. Big Game Hunting wurde für viele Cyber-Erpresser daher ein bald zu gefährliches Business. Gerade weil sie nicht zu groß und zu wichtig sind, geraten Kommunen ins Visier, betont Manuel Artuk.
Ab einem gewissen Grad Big Game Hunting skaliert das nicht mehr in große Einnahmequellen, sondern da werden ganz viele Akteure plötzlich aktiv und dann kann man eben nicht einfach erpressen. Also hat sich die ganze Ransomware-Industrie ein bisschen zurückentwickelt und gesagt, insofern werden gerne beispielsweise Krankenhäuser und Kliniken angegriffen, Hochschulen und Universitäten, aber auch die produzierendes Gewerbe und Mittelstand, gerne auch kleinere Unternehmen. Aber man nimmt eben auch Kommunen oder kommunale Dienstleister mit, weil man eben sagt, naja, gucken wir uns mal an, was sie da im Betrieb haben.
Auch das Netzwerk der bayerischen Gemeinden geriet so in den Fokus einer Hackerbande, sagt Matthias Stölzle. Obwohl der Bürgermeister betont, dass die Systeme gut gesichert gewesen seien, eine Lücke fanden die Angreifer schließlich doch. Ein Datenforensiker hat das Eindringen der Cyberkriminellen minutiös rekonstruiert. Bereits vor der abendlichen Rechnungsprüfung schlichen sich die Angreifer ins System, sahen sich stundenlang seelenruhig um, bevor sie zuschlugen.
Die ersten Anmeldungen der Angreifer erfolgten in der Nachmittagsstunde. Am späten Nachmittag war also bereits ein Nutzer angemeldet auf unserem System, hat sich hier Zugang verschafft, hat sich umgesehen, hat dann auch gewartet, bis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkverbandes sich Stück für Stück ausgelockt haben. Der Administrator selber hat um 17.20 Uhr sich abgemeldet. Dennoch waren Anmeldungen nachvollziehbar und die Hacker waren dann sehr intensiv in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 20 Uhr, als dann die Systeme dann wirklich in den Verschlüsselungsbetrieb übergegangen sind, waren sie sehr intensiv auf dem kleinen Netzwerk, das wir hier unterhalten, unterwegs.
Die IT-Analysten bei einer nachträglichen Untersuchung der Attacke herausfanden, gehörten die Hacker wohl zur Akira-Bande. Wegen ihrer ausgefeilten Angriffe zählen Experten Akira zu den 5 gefährlichsten Hackergruppen weltweit. Wochen vor ihrer Cyberattacke in Rockenburg hatten die Hacker bereits einen kommunalen Dienstleister in Südwestfalen angegriffen und damit mehr als 70 Rathäuser und Kreisverwaltungen über Monate lahmgelegt. Am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene analysiert Haya Schulmann die Angriffe. Die Professorin versucht so, den Hackern auf die Spur zu kommen.
Was wir machen in meiner Gruppe, unserer Forschung, ist sehr offensiv. Wir versuchen zu denken, wie die Hacker denken. Wir versuchen, die Systeme zu analysieren und zu schauen, wie könnte man reinkommen.
Die Forschenden entwickeln Methoden und Werkzeuge, um Schwachstellen zu finden und zu beheben. Die Hacker, sagt Schulmann, seien aber innovativ, fänden immer wieder neue Lücken. Mit ihrer Expertise und neuester Technik versucht das Forscherteam, den Wettlauf gegen die Cyberkriminellen zu gewinnen.
Dafür haben wir eine Plattform aufgesetzt, die Daten sammelt, analysiert und gleichzeitig konnten wir Angriffe entdecken, laufende Angriffe. Und wir haben angefangen, Muster zu erzeugen von solchen Hacker-Infrastrukturen. Also als wir die Muster erkannt haben von Hackerangriffen, dann haben wir versucht, sie zurückzuverfolgen. Wir haben ihre Sozialmedienkonten entdeckt. Wir haben sogar Telegram- und WhatsApp-Kanäle gefunden. Und wir haben über tausende verschiedene Infrastrukturen aufgedeckt.
Mit diesem Wissen könne man die Schadprogramme der Angreifer aktiv filtern und blockieren, sagt Haya Schulmann. Zudem könne sie die Ermittler weltweit mit Informationen unterstützen, um Cyberkriminellen das Handwerk zu legen. Doch sie beobachtet auch eine immer stärkere Professionalisierung der Banden. Wie die Angreifer dabei vorgehen, erklärt Manuel Artuk, der beruflich Unternehmen gegen Cyberangriffe absichert.
Diese Industrie hat sich gedreiteilt. Das eine ist die sogenannten Initial Access Broker, die handeln mit Zugängen in Unternehmensnetze. Die haben also schon einen Weg reingefunden durch E-Mail, Phishing, Links oder Anhänge, die manipuliert wurden oder auch durch althistorische Systeme, die ungepatcht sind, aber im Internet standen und die haben eben Zugriff in dieses Unternehmensnetz erlangt und haben dann eben das Angebot an die Erpresserbande gegeben und gesagt, naja, für $5,000 kriegst du diesen Zugang. Und dann gucken die sich das an und sagen, oh, da könnten wir gucken uns mal den Geschäftsbericht an oder was man so recherchieren kann. Da können wir jetzt, keine Ahnung, $300,000 raus erpressen. Dann machen wir das. Wir kaufen den Zugang für $5,000 und erpressen $300,000 raus.
Die eigentliche Angreiferbande, sagt der IT-Sicherheitsexperte Artuk, verfüge nicht unbedingt über hohe Kenntnisse der Informationstechnik. Sowohl der Zugang als auch die Software, um die Daten der Opfer zu verschlüsseln, würden von kriminellen Dienstleistern zugekauft. Ein lohnendes Geschäft, falls die Erpressten zahlen, um wieder an ihre Daten zu kommen. Nach Angaben der IT-Sicherheitsfirma Trend Micro liegen die Lösegeldforderungen dafür in der Regel zwischen 200.000 und mehr als $4 Millionen. Und oft sind die Hacker erfolgreich. Im Fall von Roggenburg beschloss die Gemeinde, nicht auf den Erpressungsversuch einzugehen. Stattdessen probierte sie mithilfe von IT-Spezialisten, die durch Verschlüsselung verlorene Daten auf eigene Faust wiederherzustellen, was größtenteils gelang. Ein internationales Forscherteam hat 2024 den Ursprung von Hackerattacken analysiert. Hotspots auf ihrer Landkarte der Cyberangreifer sind vor allem Russland und, mit einigem Abstand, China. Auch die Hacker von Akira sollen Sicherheitsexperten und Expertinnen zufolge in Russland sitzen. Dies liegt, sagt die auf Cybersicherheit spezialisierte Journalistin Eva Wolfangel, auch daran, dass Russland ein sicherer Hafen für kriminelle Hacker ist.
Weil, und das ist schon immer so, dass Russland seine Cyberkriminellen eigentlich nicht verfolgt, solange sie nicht den russischen Staat angreifen oder russische Bürger angreifen. Also wenn die dafür sorgen, dass Russland und Bürger und Unternehmen in Russland verschont bleiben, dann können die eigentlich machen, was sie wollen. Und dadurch gibt es schon immer, also auch schon vor dem Angriffskrieg, viele Angriffe aus der Region. Es gibt die staatlichen Hacker, die tatsächlich, die haben eine echte Ausbildung und die sind richtig fest, also arbeiten fest für den Geheimdienst. Und es gibt eben diese große Armada an Kriminellen, die mal zuarbeiten oder die zumindest in Ruhe gelassen werden.
Ihre Fähigkeiten, nicht nur die IT deutscher Gemeinden, sondern ganze Kraftwerke lahmzulegen, die stellten russische Hacker in der Ukraine unter Beweis. Nach einem Cyberangriff auf den städtischen Energieversorger der Stadt Lviv konnten rund 600 Wohnungen mitten im eiskalten Januar 2 Tage lang nicht heizen. Und auch in Deutschland sind russische Hacker bereits in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Wasser- oder Elektrizitätswerke eingedrungen. Nach investigativen Recherchen der Tagesschau kundschafteten mutmaßlich russische Hacker bereits 2017 rund 150 Unternehmen in Deutschland aus. Der Generalbundesanwalt erwirkte gar einen Haftbefehl gegen einen der Hacker, der über längere Zeit eine Tochter des Versorgers NBW ausspioniert haben soll. Manuel Artuk, der sich mit der Arbeitsgruppe Kritis für eine bessere IT-Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen einsetzt, warnt: Spionage könnte als Vorbereitung eines späteren Angriffs dienen.
Und ich kann ja nicht, also zumindest in Hollywood kann man das in 5 Minuten jede Firewall hacken und dann ist man plötzlich drin und kann alles rauf und runter fahren. In der Realität ist es nicht in 5 Minuten getan und es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel.
In Deutschland waren laut Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik jüngst gut 2 Dutzend Gruppen von Cyberangreifern im Auftrag ausländischer Staaten aktiv. Dabei listet das BSI Namen wie Fancy oder Cozy Bear, Vixen oder Mustang Panda auf, wobei das Bear im Namen für eine russische und das Panda für eine chinesische Herkunft der Hackergruppen steht. Auf der Seite des Bundesamtes kann jedermann nachlesen, welche Techniken und Schwachstellen diese Hacker im Auftrag des Staates nutzen. Dort heißt es etwa:
Die Gruppe versendet zunächst mehrere E-Mails ohne Schadcode, bis der Empfänger schließlich Vertrauen aufgebaut hat. Erst dann wird Schadcode oder ein Phishing-Link übermittelt.
Doch wenn BSI, BND, Verfassungsschutz sowie Strafverfolgungsbehörden die Cyberangreifer identifizieren und gegen diese vorgehen, warum nimmt die Zahl der auch erfolgreichen Angriffe auf Städte, Kreise und Gemeinden sowie auf öffentliche Unternehmen kontinuierlich zu? Dies liegt dem Informatiker Manuel Artuk zufolge unter anderem daran, dass die Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden auch in Deutschland absolut sichere IT-Systeme gar nicht wollten.
Und das sind halt kaputte Systeme per Definition, weil Geheimdienste reingucken möchten und das politisch so drehen, dass die Politikerinnen eben auch sagen, ja, möchten wir und wir sorgen dafür. Die USA hat mehr als 30 Geheimdienste und Intelligence Services, die alle solche Fähigkeiten mehr oder weniger aufbauen und dafür auch Sicherheitslücken hinter Türen oder Vordertüren oder Schwachstellen, die zurückhalten, die sie ausnutzen können, um in die Systeme einzubrechen.
Geheimdienste behalten nicht nur ihr Wissen über Sicherheitslücken für sich, statt diese den Softwareherstellern zu melden. Sie kauften Schwachstellen und sogenannte Exploits, kleine Schadprogramme, um Sicherheitslücken auszunutzen, sogar gezielt ein. Manuel Artuk ergänzt:
Und damit können wir aufgrund von Geheimdiensten einfach niemals echte sichere Systeme haben.
Schließlich gibt es noch einen Unsicherheitsfaktor für die digitale Infrastruktur in Städten und Gemeinden, den Faktor Mensch. Der IT-Sicherheitsexperte Artuk sagt, in den Kommunen fehle es an digitalem Fachwissen.
Wir haben aber auch in der Kompetenz vor Ort einen Fachkräftemangel. Das Problem ist auch, egal wie klein eine Kommune ist oder egal, was sie betreiben will, sie braucht eine Mindestkompetenz, um zu sagen, was will ich eigentlich einkaufen, wie müssen die Prozesse aussehen.
Der Mangel an Fachkompetenz auf kommunaler Ebene werde verschärft durch knappe Ressourcen, sagt Manuel Artuk. Es fehle an Geld und Personal. Seine Mitarbeitenden, betont der Bürgermeister der Gemeinde Rockenburg, hätten sich mittlerweile gegen einen weiteren Cyberangriff gewappnet.
Wir sind nach CISIS 12 zertifiziert, das ist ein relativ hohes Schutzlevel. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter Online-Schulungen absolvieren. Auch der Mitarbeiter im Bauhof musste also mehrere Nachmittage, musste dann sich durch diese Plattformen klicken und hat dadurch ein hohes Schutzniveau, hohe Kenntnisse erreicht, mit denen wir sicherstellen oder damit wir zumindest, dass das uns möglich getan haben, dass der Faktor Mensch nicht das große Risiko ist bei der Datensicherheit.
Expertinnen wie die Bochumer Professorin Angela Sasse warnen indes davor, den Menschen als Hauptschwachstelle für Cyberattacken zu sehen und davor, das Augenmerk zu sehr auf die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden zu legen. Sicherheit dadurch, dass Beamte eine Checkliste abarbeiten, dies hält Sasse angesichts des Einfallsreichtums und des Beharrungsvermögens, mit dem die globale Hacker-Community nach Schlupflöchern sucht, für eine bedingt gute Idee.
Wenn ich 50, 60, 100 E-Mails am Tag abarbeiten muss, kann ich mich nicht vor jede E-Mail 5 Minuten hinsetzen und diese ganzen Sachen alle abprüfen, ne? Also dann kriege ich das ja gar nicht mehr geschafft. Es ist tatsächlich so, dass IT-Sicherheit ist nicht was man einmal abarbeitet und dann kann man dahinter ein Häkchen machen. Und das ist nicht nur im Verhalten der Einzelnen, sondern das ist auch, ob die Prozesse gut gestaltet sind, wo ich genau weiß, wenn ich mir unsicher bin, an wen ich mich wenden kann. Und das ist ein kollektiver Lernprozess, der auch sehr, sehr viel durch die alltägliche, tagtägliche Kommunikation stattfinden muss.
Etwa, indem ein Arbeitgeber im Intranet regelmäßig vor den immer neuen Angriffsmaschen warne, sagt Sasse. Sie forscht an der Universität Bochum zur menschenzentrierten IT-Sicherheit. Damit Mitarbeitende Sicherheit wirklich mitmachen, müsse man ihnen die Anwendung so leicht wie möglich machen. Etwa durch verifizierte E-Mail-Adressen von Kollegen und Kunden oder durch die Filterung verdächtiger E-Mails oder dadurch, dass man sichere Logins automatisiert, wie bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dabei muss ein Nutzer seine Identität zum einen durch ein Passwort am Rechner nachweisen und sie zum anderen durch eine zweite unabhängige Quelle bestätigen, etwa einer aufs Mobiltelefon geschickten SMS. Dies alles bringe aber wenig, wenn die IT-Infrastruktur per se veraltet und daher unsicher sei.
Das Geld ist natürlich für die meisten Kommunen knapp. Und das bedeutet, dass also auch die digitale Technik da nicht unbedingt immer auf dem neuesten Stand ist. Und moderne Technik ist oft besser schon von den Herstellern schon besser abgesichert. Während wenn ich Systeme habe, die 5 bis 10 Jahre alt sind, da muss ich eben die ganze Sicherheit immer noch nachladen. Und dann ist es halt mehr Aufwand, ne? Oder es wird dadurch vielleicht noch langsamer. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir halt sehen, dass viele, viele Kommunen es einfach auch nicht schaffen. Die Technik ist das eine, aber eben die Geschäftsabläufe, die Prozesse, die darum stattfinden. Und das sehen wir leider, also leider oft, dass das eben nicht so gut funktioniert. Dann ist das eine Schwachstelle und irgendwann wird die ausgenutzt werden und wird ein Teil des Einfallstors für die Angreifer sein.
Angreifer wie René Rehme. Der Stuttgarter Webentwickler versteht sich selbst als ethischer Hacker. Ähnlich wie die Forscherin Haya Schulmann sucht er nach Schwachstellen. Und genau wie sie findet Rehme regelmäßig Sicherheitslücken in der digitalen Infrastruktur von öffentlichen Institutionen. In größeren Recherchen, etwa für die Zeit, hat René Rehme umfangreiche Sicherheitsprobleme in den Computersystemen deutscher Unis aufgedeckt. Auf seinem Blog dokumentiert er, wie angreifbar die IT von Städten und Gemeinden oft immer noch ist.
Was man da im Endeffekt am Schluss machen konnte als Angreifer, wenn man diese Sicherheitslücke gefunden hätte und beispielsweise jetzt ein böswilliger Angreifer ist, ein Krimineller, dann hätte man tatsächlich Zugriff auf die Datenbank gehabt, die hinter dieser Applikation hängt. Und wenn ich als Angreifer natürlich jetzt die Möglichkeit habe, diese Daten auszulesen, dann wird es natürlich gefährlich. Denn da sind dann oftmals auch entsprechende Zugangsdaten in der Datenbank gespeichert, damit sich die jeweiligen Applikationen mit anderen internen Diensten verbinden können.
Über einen scheinbar oberflächlichen Zugang könnten Angreifer also Daten erbeuten, die ihnen erlauben, Stück für Stück tiefer ins System einzudringen. Sicherheitsexpertinnen wie Heyer Schulmann sind besorgt angesichts solcher vermeintlich harmlosen, aber auch der unzähligen gefährlicheren Sicherheitslücken, die in ihrer Gesamtheit die Verantwortlichen einer kommunalen IT überforderten.
Jeden Tag hat man Dutzende, manchmal Hunderte neue Sicherheitslücken. Die IT-Teams sind überlastet, weil das alles ist manuell.
Die Cyberkriminellen dagegen führten ihre Angriffe mittlerweile automatisiert aus, sagt die Forscherin. Und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Gemeinsam mit ihrem Team versucht Schulmann, die Angreifer mit den gleichen Waffen zu schlagen.
Die Verteidiger auf der anderen Seite können genauso KI verwenden. Das machen wir auch. Wir verwenden KI, um verschiedene Angriffsvektoren zu erkennen, zu finden, automatisiert sie zu analysieren. Und dann wir arbeiten daran, dass man die Gegenmaßnahmen automatisiert einsetzen kann. Dass man die Lücken automatisiert schließen kann.
Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat mittlerweile eine Handreichung zur Basisabsicherung gegen Cyberattacken für kleinere Kommunen entwickelt. Dass Gemeinden dabei mit einer Bundesbehörde zusammenarbeiten, das ist für den Experten Manuel Artuk nur ein erster Schritt hin zu mehr IT-Sicherheit. Denn eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Strategie von Bund, Ländern und Kommunen für mehr Cybersicherheit, die fehle bisher. Finanziert würden, wenn überhaupt, digitale Werkzeuge für die Strafverfolgung, aber kaum Maßnahmen für eine echte Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur. Dabei stehe viel auf dem Spiel, wenn Gemeinden wie Rockenburg durch Cyberangriffe über Wochen oder Monate lahmgelegt werden.
Wir wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass die stabil und resilient funktionieren und damit die Bevölkerung, wenn sie sagt, naja, ich muss zu meinem Amt gehen und Dinge erledigen, dass sie einfach auch Dinge erledigen können.
Dass die digitale Verwaltung funktioniert, dies gehört nach Manuel Artuks Ansicht zur Daseinsvorsorge. Zu dieser ist der Staat den Bürgern gegenüber per Grundgesetz verpflichtet. Ob es gelingt, die IT von Städten und Gemeinden abzusichern, sie stabil gegen Cyberangriffe zu machen, davon hängt es, so gesehen, letztlich auch ab, ob Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass ihre Daten in den Gemeinden sicher sind.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Der Feind im Netz. Wie Hacker unser Gemeinwesen bedrohen. Eine Sendung von Lukas Grasberger.